Das Rote Buch, ein Podcast über Hobbits mit Luis,
Mio
und Jens.
Wer ist Tom Bombadil? Er ist der Meister des Waldes, des Wassers und der Hügel. Also gehört ihm dieses ganze seltsame Land? Nicht im Mindesten. Das wäre doch nur eine Last. Die Bäume, das Gras und alles, was im Lande lebt und wächst, gehören sich selbst. Tom Bombadil ist der Meister. Niemand hat den alten Tom je gehindert, durch den Wald zu laufen, durchs Wasser zu waten oder auf den Hügel zu tanzen. Ob bei Tag oder bei Nacht, er kennt keine Furcht. Tom Bombadil ist der Meister.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Roten Buch, ein Podcast über Hobbits. Es ist unser Geburtstag!
Yay. Herzlichen Glückwunsch an uns selbst.
Genau. Herzlichen Glückwunsch Mio, herzlichen Glückwunsch Papa, herzlichen Glückwunsch Luis.
Und auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch.
Ja, Dankeschön. Du hast ja auch einen Anteil daran, ja, also auch ja. Glückwunsch an dich.
Ich bin erst 4, glaube ich, oder?
Ja, du bist erst 4.
Nee, 5.
5?
Ja, genau. Ich war 3-mal beim Hobbit.
Ja, 3-mal beim Hobbit.
Und einmal bei Herr der Ringe.
Ja, so heißt das Buch.
Und jetzt nochmal, ein zweites Mal.
Oder ein 5. Mal, genau.
Einmal noch so jung sein, 33. Mhm. Einmal gerade die Volljährigkeit erleben.
Boah.
Nach Hobbit-Maßstäben.
So fühlt sich das also an.
Yeah.
Ihr beide kennt das ja schon, Mama und Papa. Aber Mia und ich sind jetzt auch endlich volljährig.
Ja. Ihr arbeitet drauf hin.
Zumindest als Podcast, genau.
Ja.
Wobei, wenn wir die Anzahl der Folgen durch die Anzahl der Podcaster teilen, dauert es dann doch noch eine ganze Weile bis zur Volljährigkeit.
Ja.
Wenn jeder von uns volljährig sein soll.
Das dauert lange.
Aber so rechnen wir nicht. Kriegen wir auch noch als Podcast hin. Sind wir jetzt volljährig. Also, herzlichen Glückwunsch.
Mhm.
Und jetzt hören wir auch auf, oder? Also,
ja, das reicht
Podcasten.
Jetzt.
33 ist bis Volljährigkeit, machen wir. Ja, und jetzt ist gut.
Komm.
Letzte Folge.
Leute, dann.
Man soll aufhören, wenn es am schönsten
jetzt
ist.
Jetzt macht ihr mal was Anständiges.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
Jetzt machen wir den Chroniken von Narnia Podcast.
Nein, wir machen weiter.
Ja.
Genau. Wir grüßen heute, weil wir ja auch jetzt volljährig sind, grüßen wir mal unsere, auch die Leute, die auch volljährig werden. Viele Grüße.
Mhm.
An alle, die in diesem Jahr ihre Volljährigkeit feiern können, gehen die Grüße in dieser Folge raus.
Ja.
Okay, so, was machen wir denn in der 33. Folge?
Also, wir reden über das Kapitel in Tom Bombadils Haus. Werden vielleicht uns ein bisschen fragen, wer ist dieser tolle Charakter? Und werden das Kapitel besprechen. Mit Mama Hobbit.
Vorher haben wir aber noch eine Zusammenfassung. Und wer macht die?
Du.
Ja, das ist richtig. So, also im letzten Kapitel waren wir im alten Wald. Wir sind in den alten Wald gegangen. Dort war ziemlich viel los. Die Bäume haben sich bewegt. Die wollten nicht so richtig, dass die Hobbits da lang gehen. Und dann sind die Hobbits auch irgendwann zur alten Weidenwinde gekommen, wo die plötzlich ziemlich müde wurden und geschlafen haben. Frodo wurde in die Weidenwinde gestoßen von einem Baum und Merry und Pippi wurden in den alten Weidenmann eingesogen. Doch dann kam Tom Bombadil und befreite sie und sie durften mit zu Tom Bombadil kommen. Das war das Kapitel. Und jetzt gehen wir weiter zum 7. Kapitel in Tom Bombadils Haus.
7. finde ich jetzt auch eine komische Bemerkung irgendwie.
Ja, das Kapitel heißt das 7. Kapitel in Tom Bombadils Haus. Und das Diebentes ist komisch, ne?
Ja.
Ich hab, es ist ein Zahlwort aus dem Mittelhochdeutschen, welches man in Deutschland und auch noch in ein paar anderen Ländern gesprochen hat. Zum Beispiel Österreich oder so, wo man heute immer noch Deutsch spricht. Und das wurde zwischen 1050 und 13.050 gesprochen. Und trotzdem...
13.050?
1350. Und, im 20. Jahrhundert hat es der Übersetzer von diesem wunderbaren Buch benutzt, um das Kapitel zu betiteln.
Hat er hier ein mittelhochdeutsches Wort verwendet? Meinst du das im Ernst?
Ja, das meine ich im Ernst.
Wahrscheinlich stimmt es ja auch.
Das hat der Duden gesagt. Siebentes kommt aus dem Mittelhochdeutschen.
Aber es wird im Neuhochdeutschen eben auch immer noch eine vielleicht ältere Form sein. Aber hier wird sicherlich kein Wort verwendet worden sein, was zuletzt im Mittelhochdeutschen tatsächlich verwendet
wurde. Doch, der ist so alt. Der hat das aus dem Mittelhochdeutschen noch mitgenommen.
Ja.
Eieiei. Okay, ja, dann haben wir also hier eine wirklich archaische Bezeichnung des Kapitels. Aber lasst uns dabei nicht stehen bleiben. Was passiert denn? Wo steigen wir denn ein in diesem Kapitel?
Wo sie durch die breite steinerne Schwelle treten. Eine Türschwelle. Ich habe noch keine breite Türschwelle gesehen und auch noch keine aus Stein. Hier?
Doch, wow. Das kennt man in diesen alten Häusern, die man mal so in Freilichtmuseen oder so besucht. Die gibt es, so steinerne, breite Schwellen.
Ja, die gibt es.
Okay, habe ich zwar noch nie gesehen, aber wenn es die gibt, dann gibt es die.
Und irgendwie stelle ich mir dieses Haus, was Sie jetzt so sehen und auch betreten, auch so vor, wie so in einem Freilichtmuseum eigentlich. Was habt ihr für ein Bild?
Von innen finde ich... Doch, ja, ist so ein altes Haus mit wirklich ja auch so einem großen Raum, finde ich, was ja auch so ein bisschen, was das wirkt auf mich ein bisschen älter, so das Haus.
Wird ja als Raum, als langer, niedriger Raum beschrieben und ja, schon so ein Bergbauernhaus, so in die Richtung würde ich es mir vorstellen.
Ich stelle es mir so vor, halt, nur mit so einem Stockwerk irgendwie.
Mhm.
Halt, die. Aber trotzdem noch eine Treppe halt oben bis zur Tür. Halt eine ganz kleine. So zwei Stufen stelle ich mir irgendwie vor. Und halt irgendwie auch Fachwerk. Ja, so stelle ich es mir eigentlich auch vor.
Und auf wen treffen Sie denn da?
Genau, wir kommen da. Oder die Hobbits gehen da rein. Und am anderen Ende des Raumes, an der Wandseite, mit dem Gesicht zu den Hobbits, sitzt Goldbeere.
Mhm.
Genau, Goldbeere, die Frau von Tom Bombadil. Sie hat uns beschrieben, dass sie ein gelbblondes, langes Haar hat. Lange, gelbblonde, lange Haare. Sie hat nicht nur ein Haar. sie trägt ein grünes Kleid mit Silberfäden, einen goldenen Gürtel und an ihren Füßen sind Seerosen und es scheint so, als ob sie in einem Teich sitzen würde.
Das finde ich auch irgendwie cool, weil so hat Tom Bombadil sie auch als erstes Mal gesehen.
Als was?
Halt in einem Teich sitzend, oder?
Ja.
Halt, das finde ich eine tolle Parallele zu die Abenteuer des Tom Bombadils.
Was ist denn die Abenteuer des Tom Bombadil?
Ein halt Buch mit ganz vielen Gedichten, wo halt Abenteuer von Tom Bombadil genannt werden.
Ja, und dieses, es gibt auch ein Gedicht, das genau diesen Titel trägt, ja, oder? Kannst du dich noch daran erinnern, was da genau beschrieben wird?
Goldbeere nimmt den Hut vom Kopf oder so und halt versenkt den im Teich und dann holt sie den wieder oder so. Oder?
war es nicht irgendwie so, dass Goldbeere Tom Bombadil an den Haaren zieht und dass er so in den Teich fällt?
Ach ja, so war das.
Also ich hab das Gedicht nie gelesen, ich habe aber eben recherchiert.
Ja, ich glaube, so war das.
Und bei meiner Recherche kam auch noch raus, was wir jetzt in diesem Kapitel nicht erfahren, aber dass sie eventuell die Tochter von der Wasserfrau ist und von der Weidenwinde. Und da das, finde ich, passt irgendwie zu ihrem Aussehen, weil sie hat ja ein grünes Kleid an, was ich... Nee, das...
Ja, sie hat ja nicht nur ein grünes Kleid an, sondern sie hat ein grünes Kleid an wie junges Schilf.
Genau.
Und das ist durchwirkt mit Silber wie Tauperlen. Und sie trägt ja einen Gürtel aus Gold, der geformt ist wie eine Kette aus Schwertlilien. Und mit blassblauen Vergissmeinnichtknospen besetzt. Und dann eben zu den Füßen, du hast es schon gesagt, die Schalen mit den ganzen Wasserlilien, sodass es eben aussieht, als säße sie in einem Teich. Man könnte so ein bisschen sagen, die hat so eine Art Umgebung, künstliche Umgebung ihrer Herkunft geschaffen da um sich herum.
Genau, das wollte ich damit sagen.
Ah ja, okay. Also genau, sie scheint irgendwie tatsächlich die Tochter der Wasserfrau zu sein und in dem Gedicht, ich habe es auch jetzt schon länger nicht mehr gelesen, aber meine ich, dass Tom Bombadil trifft sie dort, sie versucht ihn eben zu sich quasi hinab in diesen Teich und diesen See zu ziehen. Er nimmt sie zur Frau und dann geht dann in diesem Gedicht geht es dann noch weiter, dann auch um Tom Bombadil eben, wie er ganz, auf ganz verschiedene Gefahren trifft und alles mit Leichtigkeit letztlich übersteht.
Ja, zum Beispiel der Weidenmann kommt auch vor, ich glaube auch irgendwelche Dachse und dann war es das, glaube ich.
Also, aber offensichtlich ist die Goldbeere auch eine von besonderer Herkunft.
Mhm. Genauso wie Tom Bombadil wahrscheinlich auch.
Ja, darüber sprechen wir gleich.
Genau.
So, die Goldbeere, noch bevor die Hobbits irgendwie was sagen können, die sind noch ziemlich erstaunt, geht sie auf die Gäste zu, betet sie ein, einzutreten und möchte, glaube ich, fröhlich sein mit den Hobbits und feiern.
Mhm.
Und sie sperrt die Nacht aus, und damit sie eben sicher sind und den Nebel und so weiter und die Baumschatten, also all das, was vielleicht auch an negativen Erinnerungen noch auf ihn lastet, so ein Stück auszusperren.
Und Frodo ist ziemlich bezaubert von Goldbeere. Es hat so ein bisschen den Vibe von den Elben, aber er sagt, oder der Erzähler sagt uns, es ist ein bisschen anders, aber so, dass, dass er bezaubert ist, hat Ähnlichkeit zu der Situation mit den Elben. Und Tom ist jetzt in der Zeit, wo sie allein mit Goldbeere sind, draußen und versorgt die Ponys. Und in der Situation fragt dann auch Frodo Goldbeere, wer Tom Bombadil denn überhaupt ist. Das Zitat, was Mama eben vorgelesen hat. Und die Antwort ist darauf eben, ja, ist der Meister des Waldes, des Wassers und der Hügel, aber ihm gehört der Wald nicht. Er kann nur unbeschadet, ohne dass ihn irgendwie aufhält, da durchgehen.
Hattest du bei deinem Zitat angefangen mit er ist?
Nee, wer ist.
Und dann als Antwort, er ist.
Ja, das genau. ist die erste Antwort.
Ich hatte mit der Frage angefangen. Wer ist Tom Bombadil? Also die Frodo stellt. Im Original heißt es, schönste Frau, sagte Frodo wieder nach einer Weile, sage mir, wenn meine Frage nicht zu dumm ist, wer ist Tom Bombadil?
Mhm. Und dann die Antwort von ihr ist, die erste ist einfach nur, er ist.
Genau.
Was ja schon so eine ziemlich umfassende und sehr, natürlich sehr kurze, aber doch irgendwie auch umfassende Antwort ist. Und ja, die hat mich dann sofort dazu gebracht, das ist irgendwie so eine, ich finde, das ist eine sehr theologische, mythologische Antwort. Was genau richtig ist, weiß ich gerade nicht. Aber er hat mich doch sehr an Christentum und den christlichen Gott erinnert. Ne? So eine Antwort, er ist, könnte ich mir genauso in Bezug auf Gott oder Gottes Sohn vorstellen.
Ich habe es eigentlich eher als Unterbrechung Sie hat sich einfach sich selbst, also sie hat sich selbst unterbrochen. Er ist, und sie hielt kurz inne, und dann er ist, wie du ihn gesehen hast, und dann setzt sie halt nochmal an, er ist der Meister des Waldes. Also ich habe er ist nicht als Satz gewertet. Und was ich aber ganz schön fand, war die Antwort, die dann im Folgenden kam. Also das, was Luis jetzt gerade auch nochmal zusammengefasst hat, weil man auch so viel erfährt, was die Schätzung der Natur einfach angeht. Ne? Die eignen sich nicht einfach das Land an. Alles, was da wächst, hat seine Daseinsberechtigung und gehört sich selbst. Und er ist lediglich der Meister. Und das Bild fand ich auch sehr schön, wie er auf den Hügeln tanzt.
Ja.
Es war so wertschätzend der Natur gegenüber. Und das fand ich das, ja, das Schöne an diesem Abschnitt.
In diesem Abschnitt gibt es tatsächlich auch nochmal, meine ich, einen Hinweis auf dieses Gedicht, von dem Mio eben schon gesprochen hat, weil sie nämlich sagt: Niemand hat jemals den alten Tom gefangen, wenn er im Wald wanderte, im Wasser wartete, in Licht und Schatten über die Berggipfel sprang. Er hat keine Furcht. Das ist genau das, was eigentlich in dem Gedicht passiert. Ne? Alle wollen ihn irgendwie gefangen nehmen und mit Leichtigkeit entwindet er sich eben diesen Gefangennahmeversuchen. Ja. Und hier glaube ich, dass Tolkien tatsächlich einen Verweis auf sein eigenes Gedicht eingebaut hat, was in den 1930er Jahren erschienen ist.
Mhm.
Aber vielleicht sprechen wir nachher noch mal ein bisschen ausführlicher über Tom Bombadil. Gehen wir mal so ein bisschen erst auf das ein, was so noch weiter so in dem Kapitel passiert. Beziehungsweise eigentlich muss man ja sagen, so viel passiert in dem Kapitel ja gar nicht. Wenn man es, soll ich es mal kurz zusammenfassen vielleicht? Und dann können wir vielleicht eher so über ein paar Aspekte sprechen.
Ja, mach das gerne.
Ja. Also, genau, sie besuchen ja eben Tom Bombadils Haus und bleiben im Grunde 2 Tage und 2 Nächte.
Mhm.
Was ja Frodo, kommen wir gleich nochmal vielleicht zu, ganz froh findet, weil den Aufbruch direkt am nächsten Tag hätte er zu kurz gefunden. Und in der Zeit beschäftigen sie sich eigentlich vor allen Dingen mit der Frage, wer ist Tom Bombadil? Und lassen sich von ihm Geschichten erzählen aus der Vergangenheit, und über den Wald und so weiter. Und außerdem machen sie das, was für Hobbits besonders wichtig und erfreulich ist.
Essen
und schlafen.
Genau, und wir erfahren etwas in der ersten Nacht über die Träume der Hobbits.
Da wollte ich Luis noch mal was fragen. Glaubst du, das hat irgendwelche Relevanz?
er schüttelt na, warte gerade mal, warte den mal Kopf. Ganz kurz. Bevor du die Frage beantwortest, passiert sonst noch was in dem Kapitel? Also, weil ich finde, wir brauchen ein solches Kapitel, in dem nicht so viel passiert, nicht Seite für Seite besprechen, sondern können eher dann auf einzelne Aspekte eingehen.
Mhm. Naja, was ganz Wichtiges passiert ja schon noch. Der Ring kommt ja zur Sprache und auch zum Einsatz.
Ja, darüber können wir auf jeden Fall auch gleich sprechen, über den Ring und Tom Bombadil. Das ist ein spannender Punkt. Aber im Grunde ist es ja auch eine Situation, in der sie dann wieder reden, ne?
Ja. Und ich habe auch eine Frage gehört, ist Sauron mächtiger als Tom Bombadil? Halt, als ich über Tom Bombadil recherchiert habe. Und ich würde sagen, ja, durch diesen Punkt.
Durch welchen Punkt? Dass der Ring
keine Macht über ihn hat.
Mhm. Okay, jetzt müssen wir uns entscheiden, wie wir weitermachen. Wollen wir über Träume reden oder über Sauron und den Ring?
Na, ich finde, lass uns trotzdem ein bisschen chronologisch bleiben. Also sie sitzen ja jetzt zusammen und dann kommt ja die erste Nacht. Mhm. Und da, finde ich, können wir schon über die Träume reden. Was ich ganz schön finde, bevor sie jetzt auch gleich einschlafen und träumen, und dann, das hatten wir ja schon, du hattest es schon erwähnt, Jens, komm, wir schließen die Nacht aus. Und ich habe so das Gefühl, dass die Nacht da noch eine ganz andere Bedeutung hat als bei uns. Also die sind ja wirklich in absoluter Dunkelheit. Wenn wir nachts rausgehen, haben wir Straßenlaternen. Überall ist eigentlich zumindest am Wochenende noch was los. Die Leute sind wach. Es ist hell, gerade in der Stadt. Ne? Der Himmel ist nie ganz dunkel. Und es ist halt noch so eine ganz andere Wahrnehmung, glaube ich, wenn du da im Nichts wohnst, mitten in der Natur, und die Nacht ausschließen möchtest. Und an einer Stelle kommt das nochmal ganz schön zum Ausdruck, als sie reden, genau, und die Frage nach dem Weidenmenschen, wie heißt Weidenmann. Der? Weidenmann aufkommt. Da wird dann, sagen eigentlich Mary und Pippin, nein, sag davon nichts, nicht jetzt, nicht vor morgen früh. Und daraufhin antwortet Tom Bombadil, recht habt ihr, jetzt ist Zeit zu ruhen. Manches ist nicht gut anzuhören, wenn die Welt im Schatten liegt. Schlaf bis morgen früh, so. Ne? Mhm. Und das finde ich auch nochmal, also ich meine, das hat man zwar auch heute, dass man so denkt abends, ah nee, jetzt vom Einschlafen, ne? Aber ich glaube, es ist nochmal eine ganz, ganz andere, ein ganz anderes Gefühl, wenn du da wirklich in der Tiefe der Nacht sitzt und was erzählst. Also das hat mich nochmal so ein bisschen beeindruckt und das fand ich auch sehr, sehr schön erzählt, diese Stimmung der einbrechenden Nacht oder der schon einsetzenden Nacht.
Ja, gebe ich dir recht. Und gleichzeitig hat mich das an das zweite Kapitel erinnert, in dem ja auch in diesem Gespräch zwischen Gandalf und Frodo, als es um Sauron und den Ring ging, als Gandalf eben Frodo über die Hintergründe informiert hat und dass er wahrscheinlich den einen Herrscherring zu Hause hat. Ich meine, das ist ja eigentlich auch cool, ne? Hast du den Herrscherring zu Hause? Da hat er ja auch in der Nacht nicht weitersprechen wollen, sondern das Gespräch erst am nächsten Morgen fortgesetzt mit Frodo, weil er ja auch sagt, es gibt gewisse Dinge, über die spricht man besser des Nachts nicht.
Und das kennen wir wiederum auch, zumindest, ich weiß nicht, sagt ihr auch mal, aber Papa und ich kennen das, wenn wir zum Beispiel in der Bretagne waren oder in Dover an den Kreidefelsen oder in den Bergen. Nachts waren diese, in der Vorstellung waren diese Abhänge und diese Berge viel, viel höher und gefährlicher als tags. Mhm. Und dann haben wir immer nachts gesagt, oh Gott, nee, morgen gehen wir mit den Kindern nicht so nah an diese Kante. Und die Kante war gar nicht, ne? Also diese Macht der Gedanken nachts, das hat man ja schon, dass einem was viel gefährlicher vorkommt als bei Tageslicht. Und der Tag hat ja auch eine ganz andere Stimmung als die Nacht.
Okay, also vom Urlaub kenn ich das jetzt nicht. Da genieße ich meinen Schlaf im Urlaub sehr.
Nur im Urlaub?
Genau, auch in der
Realität. Du, Hobbit, du?
Genau, auch im Alltag. Zum Beispiel, aber ich kenne das auch, zum Beispiel, wenn ich dann so abends im Bett liege und mir einfällt, oh, ich habe die Hausaufgaben vergessen.
Das Mist. Ist nachts auch schlimmer, als wenn du tags denkst, ach, ich müsste ja noch Hausaufgaben
machen. Ja.
Offensichtlich kann man sich des Tags besser ablenken
davon. Aber das passiert nicht oft, Papa und Mama, alles gut.
Liebe Lehrerinnen und Lehrer von Luis, bitte bestätigt uns mal ganz kurz, dass das nicht oft vorkommt. Wenn wir keine Bestätigung bekommen, Luis, dann ist das ein schlechtes Zeichen.
Ja, aber wenn Sie das nicht hören,
genau.
Ja, wenn also da kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Das ist ja wohl offenes Medium hier, das müssen die ja wohl mitkriegen. Also sorg besser dafür, dass deine Lehrerinnen und Lehrer das hier hören und die Frage beantworten.
Und was machst du so nachts, Mio?
Wovor hast du nachts Angst?
Halt, ich finde es halt, ich denke dann halt auch manchmal drüber nach, was, mir kommt dann halt auch Sachen, die ich gemacht habe, viel schlimmer vor, zum Beispiel.
Was denn zum Beispiel?
Das sag ich nicht.
Er wollte es gerade sagen, du hast ihn unterbrochen. Der wollte sagen, zum Beispiel?
Heftpflichten.
Auch die Hausaufgaben, also. Also scheint, dass man als Eltern andere Sorgen hat als Kind.
Ich dachte gerade, als Mia sagte, ich hab auch manchmal davon Respekt, was ich am Tag sogar gemacht habe. Was denn? Beim Spielen?
Nein.
Beim Malen?
Nein.
Mist, ich habe das Grün verwendet.
Ich wollte doch das Hellgrün verwenden. Ja, das glaube ich fast. Das würde passen.
Ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall ein Aspekt hier in dem Kapitel. Aber hier kommt natürlich noch mal so eine weitere Dimension hinzu, dass ja der Wald, in dem sie sich da befunden haben, Ja, wirklich? Ne? Also der war ja schon bei Tag gruselig und unheimlich. Und da, also in dem Wald hätte ich auch ungern die Nacht verbracht, muss ich sagen.
Ihr wart ja auch bei einer Waldtagesmutter.
Merkt man heute noch, ne? Wie war das denn da so? Wie war das denn da so nachts im Wald?
So gruselig. An einer Tagesmutter nachts im Wald.
Es war keine Nachtsmutter. Aber
sehr gut, Mio.
Aber stellt euch das mal vor, das wäre ja eigentlich auch schön. Stellt mal vor, es gäbe eine Tagesmutter im Mittelerde, die dann mit den Kindern immer schön in den alten Wald ging.
Oh, die müsste man dauernd aus Baumstämmen retten.
Die könnte auf jeden Fall ständig neue Kinder aufnehmen, weil die Alten in irgendwelchen Baumspalten verloren gegangen sind.
Und Tom Bombadil käme gar nicht mehr zur Ruhe. Er müsste dauernd Leute retten.
Wenn Tom Bombadil so, ach, egal. Das wäre ein bisschen fies.
Das wäre ein bisschen fies, ja. Das stimmt.
Tom Bombadil hätte dann auf jeden Fall was zu tun.
Ja.
Ja, also auf jeden Fall, sie sind, das Gefühl habe ich schon auch sehr deutlich, wenn man hier so in diesem Kapitel sich befindet. Das ist schon so ein friedlicher und doch ja, sicherer Ort inmitten einer unsicheren Umgebung. Also hinter ihnen liegt der gefährliche alte Wald und vor ihnen liegen die Hügelgräberhöhen, zu denen wir jetzt noch kommen, aber von denen wir ja auch schon wissen, dass die auch eher unheimlich sind.
Aber zu diesem sicheren Ort möchte ich auch noch mal was sagen. Wie gemütlich ist es da? Wie warm und wie sie umsorgt werden. Und da muss man sich doch unwahrscheinlich wohlfühlen. Und genau das, was du sagst, welcher Kontrast zu eben dem, was man draußen so erlebt. Ne?
Erinnert mich dann aber auch wieder an den Hobbit, da an das Haus von Beorn.
Ja, total.
Ja, also auch der Tisch ist ja, also sie scheinen ja auch, das finde ich auch ganz interessant, sie scheinen ja irgendwie auch auf die Hobbits gewartet zu haben, sie wurden ja auch informiert.
Genau.
Und ich meine, der Tisch ist gedeckt mit allem, was die sich so wünschen. Dann haben die ja 4 Betten schon dort, sogar mit Hausschuhen. Ja? Also
grüne Hausschuhe. Aber wirklich, in dem Haus ist alles grün. Alles.
Ja,
außer Tom Bombadil.
Ja, stimmt.
Genau. Die Natur, das dachte ich auch da direkt so, ja, grün, wie die Blätter der Bäume, wie das Gras. Das finde ich passt auch so zu diesem Haus. So dieses grüne Haus mitten in dieser grünen Natur.
Ja, so richtig schön.
Sehr schön.
Ja, so, und dann werden sie ins Bett geschickt, sozusagen auch. Ne? Jetzt schlaft erstmal.
Ja, aber Tom Bombadil sagt, nee, ich bleib noch ein bisschen bei euch und halte euch vom Schlafen ab. Habe ich das Gefühl?
Nein.
Was denn?
Ich habe das anders wahrgenommen. Die sitzen da noch so am Tisch, am Abendbrottisch. Und Goldbeere sagt halt so, ich gehe jetzt ins Bett, gute Nacht, so. Und dann quatschen die noch. Und dann gehen sie erst zu sich in die Schlafkammer. Tom Bombadil kommt noch kurz mit, wie der Vater zum Gute Nacht sagen.
Ja, wie süß ist das?
Genau.
Ja.
Also Tom Bombadil hält sie nicht auf, sondern Goldbeere geht halt etwas früher ins Bett. So habe ich das wahrgenommen.
Und zwar beide Abende, ne? Am nächsten Abend auch.
Ja, genau.
Ja, und Frodo eröffnet dann das Gespräch ja mit Tom Bombadil, das erste an dem Abend, eben mit der Frage, die ihn offensichtlich die ganze Zeit beschäftigt hat, ob Tom Bombadil ihn denn hat rufen hören, als sie da in dieser tiefen Not beim alten Weidenmann waren. Und Tom sagt, nö, habe ich nicht.
Weil ich habe ja gesungen.
Genau, wenn ich singe, höre ich nichts.
Wahrscheinlich singt er wirklich richtig laut.
Ja, das glaube ich auch.
Also, ich glaube, wenn man... Ich habe mich schon gefragt, warum hört man ihn nicht, wenn man reingeht?
Wo reingeht?
In den alten Wald, wenn er so laut singt.
Ja, der ist vielleicht doch ein bisschen groß, der alte Wald.
Okay.
Aber sie haben ihn ja auf jeden Fall schon lange gehört, bevor sie ihn gesehen haben. Also wird er durchaus laut gesungen haben.
Das greift jetzt vielleicht ein bisschen vorweg, aber Singen ist ja durchweg, also auch ein ziemlich wichtiges Mittel scheinbar. Also erstens die Fröhlichkeit. Es gibt eine Stelle, da sagen sie, sie sprachen schon gar nicht mehr, sondern sie sangen nur noch, als sie sich unterhielten. Das fand ich ganz schön. Und dann gibt Tom Bombadil ihnen ja auch noch ein bestimmtes Lied mit auf den Weg, das sie immer singen sollen, wenn es ihnen vielleicht nicht so gut geht. Und das kennt man ja vielleicht auch von in dunklen Kellern gehen. man summt dann lieber mal was. Und das fand ich auch sehr schön. Also singen ist ja durchaus, und er singt ja die ganze Zeit eigentlich auch beim Pferde, Striegeln.
Oh, mir würde das so auf die Nerven gehen, ne? wenn er hier wohnen würde.
aber das ist wahrscheinlich ganz nett. Also
ich singe nicht, wenn ich in den Keller gehe. Ich sag, so Leute, ich weiß, dass ihr da seid.
Haut ab.
Haut einfach ab. Ihr müsst mir nicht eins über die Rübe ziehen. Ich weiß, dass ihr da seid.
Vielleicht singst du beim nächsten Mal einfach laut das Lied, was Tom Bombadil den Hobbits hier mitgibt. Und dann wartest du mal, was passiert.
Ich kann das aber nicht auswendig.
Ja, das kannst du ja lernen. Das ist ein Zweizeiler. Nee, Vierzeiler.
Ja, guck, Vierzeiler. Doppelt so viel wie ein Zweizeiler.
Für Mio eignet sich das nicht einmal für ein Gedicht des Monats. Dafür ist es zu kurz. Das hättet ihr in 3 Minuten gelernt.
Ja, wenn es einer vor mir aufgesagt hätte, dann so lalalala.
Ja, das stimmt. Singen ist ein wichtiges Element. Singen scheint auch eine besondere Kraft zu haben. Also hatten wir ja im letzten Kapitel auch schon, dass Tom Bombadil ja auch dem alten Weidenmann die Baumwurzeln wegsingen wollte und so. Also er scheint ja mit diesem Gesang einiges bewirken zu können. Und was er mit diesem letzten Vierzeiler dann, was sich damit bewirken lässt, erfahren wir ja dann auch möglicherweise schon bald.
Ja, aber ist es ja nicht nur so, dass es bei Tom Bombadil wichtig ist und Fröhlichkeit verbreitet. Auch die Hobbits singen ja viel. Wenn es immer nicht so gut geht, oder in fast jeder Situation, wie wir ja auch im vorletzten Kapitel mitbekommen haben, die haben ein Badelied, die haben ein Esslied, die haben für alles ein Lied. Das heißt, allgemein im Herr der Ringe und es war ja auch so im Hobbit, ist Singen ein wichtiges Element.
Das stimmt.
Offensichtlich war Tolkien das einem, ja, auch für Tolkien wichtig. Ja? Musik, Lyrik.
Und Onomatopoesie auch. Gerade in dem Kapitel. Was? Es ist die ganze Zeit Lautmalerei, lautmalerisch erzählt. Allein schon.
Donglong, Dongelong.
Ja, obwohl ich da nochmal unterscheiden würde. Das ist ja so sein Lied, was er dauernd singt. Aber auch, da gibt es eine Stelle im Galopp, im Galopp, im Galopp. Also ich meine, das dreimal hintereinander zu nennen, das klingt ja schon wie eine ganze Pferdeherde. Oder dieses Kritsch, Kritsch, Kritsch.
Oder dieses Tip-Top-Quiek.
Ja, genau. Und das ist schon in dem Kapitel ganz deutlich eingesetzt, dieses Mittel.
Ja, das stimmt.
So, wir wollten eigentlich über Träume reden.
Ja.
Aber sie schlafen immer noch nicht.
Ja.
So, dann schicken wir die jetzt mal zu Bett, so wie Tom das macht. Ab jetzt, zack, geht schlafen.
Yes. So schnell schlafen die ein, wie Mio einschläft. Nämlich, es dauert. Nein, aber hier geht es relativ zügig. Ne?
Geht sehr schnell.
Ja. Geht sehr schnell.
Die schlafen so schnell ein wie Luis.
Nein,
auch nicht.
Kaum hatten sie sich auf die niedrigen Betten ausgestreckt und die leichten Decken über sich gezogen, da schliefen sie schon.
Es erinnert mich an die Oma. Die kann das auch.
Aber
zack, weg.
Jetzt müssten wir die Oma mal fragen, ob sie denn nachts auch aufwacht und dann auf einmal merkwürdige Sachen träumt. Es sind ja 3 Personen, die träumen.
Und Sam schläft fest wie ein Brett.
Sind es 3 Personen, die träumen?
Jedenfalls wird von 3 Personen berichtet, die etwas träumen oder in der Nacht erleben. Das ist vielleicht auch gar nicht so ganz klar. Die erste Person ist Frodo. Wir können es ja mal durchgehen. Vielleicht schaffen wir es ja bis 3.
Ja, Frodo.
Mio, was träumt denn Frodo?
Frodo träumt von...
ich habe dich nicht ohne Grund gefragt. Ich bin nämlich jetzt gespannt, ob du spoilerst oder nicht.
Einem Felsentor, dann halt geht's da durch und er sieht dann halt so einen Turm. Da oben steht so ein alter Mann mit einem Stab drauf. Und ja, und man hört irgendwie Gebrüll von unten und auf einmal kommt so eine Gestalt, die fliegen kann und hebt diese Person aus den Lüften.
Ist es ein Adler?
Mio, auf einer Skala von 1 bis 9 Gefährten, wie sehr möchtest du den Traum jetzt erklären und sagen, was, um was es da geht?
1.
Was?
Ja, genau. Sehr geduldig.
Okay, überraschend.
Sehr gut. Aber Papa, wir wissen ja, wer das ist. Warum hat er dann diesen Stab bei sich? Eine Frage.
Weil der den behalten durfte.
Ja, genau, weil man ihn nur mit Stab kennt.
Luis, hast du was dazu zu sagen, zu dem Traum?
Ja, ich gebe jetzt auch einfach mal meinen Senf dazu. Also ist es ein Traum. Und ich glaube, auf die Frage von mir zurückzukommen, das ist noch eine Bewandtnis spielen, also das noch eine Rolle spielen wird. Und ich vermute, ich glaube auch, dass ich weiß, wer diese Person da oben auf dem Turm ist.
Wer denn?
Ich glaube, es ist Gandalf. Mhm.
Und weißt du auch, welcher Turm das sein könnte?
Ich kenne den Namen nicht. Aber ich weiß, glaube ich, circa, was das für ein Turm ist.
Du hast einen Film geguckt.
Nein, ich hab die Szene noch nie gesehen. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Aber bei euch kriegt man einiges mit. Das lässt sich leider nicht vermeiden.
Sorry, nicht sorry.
Aber habe ich denn recht, das mit Gandalf? Habe ich gut vermutet oder eher schlecht vermutet?
Sie hüllen sich in Schweigen.
Mist.
Ja, weißt du, dich noch ein bisschen gedulden müssen, ich mich auch. Aber ich glaube, anhand des Bildes, was so hier uns hier gegenüber sitzt, Luis, kann man schon davon ausgehen, dass es gar nicht so schlecht geraten war. Ich kann es ja sagen, weil ich weiß es tatsächlich auch nicht.
Ja.
Also ich vermute, du hast ganz gut geraten, aber...
Aber ist ja nicht das Einzige, was Frodo träumt. Der Traum geht dann ja, oder das, was dort berichtet wird von dem, was Frodo träumt, geht dann ja über in den zweiten Teil, wo es nochmal um die schwarzen Reiter geht, die er irgendwie hört, ne, die er heranreiten hört, von Osten her.
Ja. Und wie kommt er dann wieder zu seinem richtigen Traum zurück? Weil oft spüren die dort dann halt auch immer, glaube ich, sowas von dem Haus und wissen dann, wir sind hier in Tom Bombadils Haus. Aber wie kommt er dann nochmal in so einen ruhigen Traum zurück?
Komm.
Er dreht sich um und schläft wieder fest ein und sinkt dann in einen anderen Traum, wird gesagt.
An den er sich am nächsten Tag nicht mehr erinnern kann.
Ja, und Pippin träumt richtig gut.
Wir haben übrigens 4 Leute.
Ne? Aber nicht
die Traum. Ich übernehme Sams Traum. Schon mal vorweg. Hä? Also, Pippin noch?
Pippin hat gute Träume. Und der, was hört er dann nochmal?
Tipp, tap, tap, quiek. Das erinnert mich jetzt an Dumbledore. Wie hieß das nochmal?
Schwabbel und ein Schwachkopf, Schwabbel, Schweck, Krieg, Kampf, Quiek.
Aber wieso hat er denn gute Träume? Wovon träumt er denn?
Wird nicht genannt, aber es wird nur genannt, er hat gute Träume.
Angenehme Träume. Mhm. Aber trotzdem, irgendwas beunruhigt ihn ja.
Aber seine Träume veränderten sich, steht dann da auch. Und dann träumt er irgendwann, dass er das Gefühl hat, dass er gar nicht bei Tom Bombadil im Haus ist, sondern sich wieder in der alten Weide befindet. Also das finde ich jetzt eher unangenehm.
Nee, eigentlich total schön, im Baum zu sitzen. Also schön, wenn es nicht der alte Weidenmann wäre.
Und da hat aber auch Tom ja ihn eigentlich schon einen Ratschlag mit auf den Weg gegeben. Habt keine Furcht, ruht in Frieden bis zum Morgen, achtet keiner nächtlichen Laute. Und daran erinnert er sich und dann fiel er wieder in Schlaf. Aber er hat schon, nachdem er erst angenehm geträumt hat, auch beunruhigende Träume. Durch die Geräusche, die Tom ja schon ihnen vorausgesagt hat.
Aber wenn ihr Tipp-Tap Quiek hört, würdet ihr dann denken, dass es Äste sein könnten, die aneinander reiben oder dass sie sich an der Hauswand reiben würden?
Ja, ja, das quietscht schon. Bist du schon mal im Bus gefahren, der dann so einen Baumäste mitgenommen hat? Das quietscht auch an diesen Scheiben.
Nein, ich bin noch nicht in einem Bus gefahren, der Bäume mitgenommen hat, aber das kann sich ja heute Abend ändern.
Oh ja, weiter Weg. Naja, auf der Autobahn. Herr Luis fährt nämlich weit weg heute Abend mit einem Bus. Dann, er guckt auch schon wieder ganz aufgeregt.
Ja, ja, ich bin ganz aufgeregt.
Doch, so Linienbusse nehmen manchmal so Äste mit von Bäumen, die neben der Straße stehen. Ich recherchiere mal, welche Linie das hier bei uns in der Stadt so sein könnte. Und dann setze ich dich mal mit deinem Schülerticket in den Bus und dann kannst du dieses Tipp-Tap-Quiek mal hören.
Und du steigst nicht eher aus, bevor du es nicht gehört hast.
Und es macht wirklich Tipp-Tap-Quiek,
ja?
Auch wirklich, also wenn ich dieses Tipp-Tap-Quiek nicht höre, ich werde enttäuscht sein.
Ja, doch, kann ich bestätigen. Ja, ich suche dir meine Route.
Mach mal, ich bin gespannt.
Bevor wir jetzt zu sehr lange über Busse reden. Was träumt Mary?
Was Gutes.
Was träumt... er träumt, dass er ertrinkt. Was ist daran jetzt gut?
Wie er ertrinkt?
Vorher hat er gute Träume.
Ich werde ertrinken, dachte er, sagt er im Traum.
Ja. Er träumt von Wasser.
Aber erst träumt er doch vorher von was anderem und dann hört er diese... Plätscher, oder was ist da lautmalerisch?
Da ist, glaube ich, nichts lautmalerisch. Nur bei Pippin war was lautmalerisches.
Mehreres. Das war auch dieses Kritsch, Kritsch bei Pippin.
Also, bei Mary geht's ja schon los. Es war das Geräusch von Wasser, das Mary hörte, als er in ruhigen Schlaf fiel.
Ah. Und dann denkt er, ich werde ertrinken. Und er springt dann irgendwie auf und... fühlt eine kalte Steinplatte unter den Füßen.
Und dann erinnert er sich eben auch, wo er ist. Und, ja.
Aber da es Tolkien verpasst hat, hier Onomatopoesie einzusetzen, was würdet ihr denn da, liebe Kinder, einsetzen? Mhm. Nach Quiek und Kritsch, Kritsch, Kritsch. Was würde denn Wasser lautmalerisch?
Plätscher, Plätscher, Plätscher.
Blub, blub, blub.
Also wenn es beim Baum Tipp-Tap-Quiek ist, dann ist es bei Wasser Kopf-Kap-Vieh.
Ja, vielleicht, lieber Herr Tolkien, er dreht sich jetzt wahrscheinlich im Grabe um und denkt, ja, ich wusste schon, weswegen ich das an der Stelle nicht eingesetzt habe.
Habt ihr denn eine Ahnung, warum, oder eine Vermutung, warum er das träumt? Also bei Frodo haben wir eine Vermutung, dass es eben Gandalf sein könnte, den er im Traum dort sieht. Bei Pippin scheint ja irgendwie die Erinnerung an die sehr innige Begegnung mit dem alten Weidenmann da nachzuhallen. Und bei Merry?
Die Fässer.
Er hat Ach, Durst. Ist ein Hobbit?
Und in den er überhaupt nicht beteiligt war.
Vielleicht hat er das auch gelesen.
Ja, der hat doch das rote Buch gelesen.
Ja. Nein, Scherz.
Er muss einfach auf Toilette, ganz einfach.
Ich glaube ja, das ist das traumatische Erlebnis der Badewannenszene ist, die hier nachhalt. Wo Pippin ja diese riesen Überschwemmung gemacht hat. Und der hat jetzt festgestellt, da sind wir wieder bei dem Punkt, Nacht ist alles viel schlimmer. Der ist jetzt in dieser quasi übertragenen Situation, der stellt jetzt fest, Mist, ich habe das Bügeleisen nicht ausgemacht. Ja, und jetzt läuft er immer noch Wasser und Wasser und Wasser und ich werde irgendwann ertrinken.
Bügeleisen?
Ja, ist das gleiche Situation wie Wasserhahn. Bügeleisen nicht ausmachen, Wasserhahn offen lassen, Herd anstellen. All die Dinge, die man sich vorstellt, wenn man das Haus gerade verlassen hat und sich nicht sicher ist, ob man das gemacht hat. Und hier hat er gerade die Sorge, dass die Badewannen immer noch überlaufen.
Was?
Kann gut sein.
Keine Ahnung, nein.
Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht.
Aber so richtig ist mir nicht klar. Also das ist mir tatsächlich
Ich finde die Fester schon besser.
Ja, ich muss auch sagen, es ist eigentlich ganz einlos.
Aber wir haben jetzt den einen Traum von Frodo mit Gandalf. Dann haben wir den Traum von Pippin mit Tip Tap Quiek. Und dann jetzt den Traum von Merry mit Er ertrinkt. Aber da war doch noch ein weiterer Traum.
Das zitiere ich jetzt. Sam, soweit er sich erinnern konnte, schlief die ganze Nacht fest wie ein Brett, sofern Bretter fest schlafen können.
Oder war das in der nächsten Nacht? Ich weiß, warte.
Fest wie ein Brett steht bei dir?
Ja.
Wow.
Ja.
Und bei dir?
Also bei Karu heißt es, soweit Sam sich erinnern konnte, hatte er die ganze Nacht selig wie ein Murmeltier geschlafen, falls Murmeltiere selig schlafen.
Ach, das ist aber interessant.
Fest wie ein Brett.
Hä? Und ich hätte auch gesagt, aber bei dir auch tief wie ein Murmeltier, weil das sagt man doch eher als irgendwie selig wie ein Murmeltier, oder?
Ja, aber das mit dem Brett finde ich wie... Ja. Also ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, was im Original steht.
Ich schlief wie ein Stein, sagt man ja eher, ne?
Genau.
Aber das geht schon weit auseinander, Brett und Murmeltier.
Also eins von beiden scheint mir sehr frei zu sein in der Übersetzung.
Genau. Aber der schlief anscheinend gut, sehr sympathisch.
Aber du wolltest uns ja sagen, was er geträumt hat.
Genau.
Tolkien hat es ja leider versäumt, uns das zu sagen. Also bitte, was träumt er?
Von Essen und Schlafen.
Oh, das ist wahrscheinlich richtig.
Mich hätte er geträumt.
Ich glaube eher von Rosi.
Oder von Goldbeere.
Oder von den Elben.
Ja. Der Sam hat. Ah, der hat gute Gründe für gute Träume.
Oder hat geträumt von Lothlorien.
Nee, das kann er nicht. Also es sei denn, es ist eine Vision.
Ja.
Nein. Sie war noch nicht in Lothlorien.
Das ist auch immer so schrecklich.
Ich finde das voll schön.
Lothlorien.
Ja. Das finde ich sehr schrecklich.
Ja, ich auch.
Okay. Dann wachen sie auf. Beim ersten Satz denkt man ja noch, die sind alle gleichzeitig zufällig aufgewacht und merkt dann im zweiten Satz, dass Tom Bombadil sich so ziemlich singend laut in diesem Zimmer bewegt, sodass die eigentlich alle aufwachen müssen.
Pfeifend wie ein Vogel.
Wie ein Star.
Wie ein Vogel.
Ich mach das einfach morgen.
Wie ein Murmeltier.
Ich mach das einfach morgen auch mal so auf Klassenfahrt.
Ja, und dann ist ja eine Reaktion ist, ach, ihr seid wach. Ja?
Schon wach?
So wecke ich dich, wenn du von der Klassenfahrt wiederkommst.
Nein.
Nächste Woche.
Und zwar mit, hey, kommt, Dongelong, Kameraden.
Wenn ihr nicht, euch nicht beeilt, dann gibt's für euch nichts als Gras und Regenwasser.
Ja, und was machen dann Frodo und ich glaube Pippin? Die machen was dann unmittelbar?
Aufspringen und zum Tisch rennen.
Nee, vorher machen sie was anderes. Ihr seid mir ja aufmerksam, Herr Leser.
Fenster laufen.
Stimmt. Das habe ich gehört. Sie laufen ans Fenster und gucken, was draußen ist. Aber an dem einen Fenster sieht Frodo nur Stängelrüben.
Gemüsegartensaal, ne?
Genau, ein Gemüsegarten.
Mit Bohnenstangen, glaube ich.
Genau, mit Bohnenstangen.
Stangenbohnen, ja.
Und er hatte schon so halb erwartet, dass da Spuren von Pferden, Hufen. Von Hufen wären. Wegen den schwarzen Reitern, wovon er geträumt hat. Ist aber natürlich nicht da.
So, und die Fenster, aus denen sie rausgucken, sind natürlich nicht zufällig gewählt. Frodo guckt aus welchem Fenster? Zu welcher Seite?
Westen.
Osten.
Ja, Osten.
Sie kommen doch aus Osten, die Reiter.
Genau.
Aber Pippin sah zum anderen Fenster raus.
Nach Westen.
Und wieso will er da sehen?
Genau, wieso guckt er nach Westen?
Und warum will er überhaupt rausgucken?
Weil er doch in dem Traum das Gefühl hat, dass die Weiden bis ans Fenster stehen. Und im Westen liegt ja nun mal der Weg, den sie gegangen sind. Also auch der alte Weidenmann und der alte Wald.
Warum geht Marie nicht dahin und guckt, ob da ein Teich steht?
Weil die kein weiteres Fenster haben.
Und warum guckt er nicht bei den anderen?
weil er das Gefühl hatte, das Wasser kommt ins Haus. Er hat ja schon die Sicherheit, dass es nicht
reinkommt. Warum überprüft er dann nicht die Regenrohre und so?
Die Regenrohre.
Die Ableitung.
So, und dann, das hast du es ja schon gesagt, dann gehen sie eben zum Frühstück, das sie ohne Goldbeere und Tom Bombadil einnehmen, den sie aber natürlich die ganze Zeit singend im Haus umherspringend hören. Tom Bombadil, ohne mit ihnen gesprochen zu haben, weiß ja offensichtlich, dass sie alle des Nachts irgendwie aufgewacht sind und nicht so gut geschlafen haben.
Nachts wachen sie auf und tags schlafen sie einfach zu.
So, und dann ist eben der zweite Teil zur Erzählung, ne, wo dann Tom Bombadil ganz viel erzählt, während Goldbeere Waschtag hat.
Ja, schon auch. Da die Frage an euch, kam denn, im Hobbit hieß es ja immer, es mangelt an Frauen. Die Frauenfiguren kamen ja nicht wirklich vor.
Keine.
Ist es denn jetzt... Es ist nicht die erste Frau, die jetzt im Herrn der Ringe auftaucht, ne? Es gab ja schon ein paar...
Lobilia war kein Beutlin.
Und Elbinnen? Nee?
Also Gildor war eher männlich.
Also ich weiß nicht, ob er männlich ist.
Nee, ich auch nicht, aber...
Wie fühlt er sich denn?
Ja, das müsste man ihn fragen.
Ist ja eigentlich auch Nebensache, aber...
Nee, ich glaube tatsächlich, Goldbeere ist die erste Frau, die so wirklich auch Dialog- und Redeanteile hat und eine Rolle spielt. Also
Lobelia sagt kein Beutlin.
Nee, aber die ist nicht so relevant.
Doch.
Die wird noch total relevant.
Ja. Wirklich?
Ja,
wirklich.
Nein. Im dritten Buch.
Im dritten. Das ist die oben auf dem Torbogen. Bitte.
Das ist kein Stab, sondern ein Regenschirm.
Nee, aber wirklich jetzt. Wird die nochmal relevant?
Ja.
Ja.
Ernsthaft?
Ja.
Die?
Ja.
Tja, Alter.
Ja, also genau, Lobelia ist natürlich die allererste Frau, die Erwähnung findet oder also die auch, glaube ich, einen Dialoganteil hat. Hat sie einen Dialoganteil oder wird immer nur über sie gesprochen? Das weiß ich gerade gar nicht.
Ich glaube, sie redet auch.
Nein. Sie redet auch.
Ja, sie kann reden.
Aber Goldbeere ist so die erste für mich wahrnehmbar. Und auch dann muss man zumindest sagen, die erste bisher positiv konnotierte weibliche Person.
Ja, immerhin. Also ich meine, gut, man muss bedenken, wann dieses Buch geschrieben wird. Und natürlich wird ihre Schönheit beschrieben und eine Frau... bester Erscheinung und alle sind verzaubert und selbst Frodo macht ja auch echt, der redet ja nur noch, sodass sie sagt, ich wusste gar nicht, dass Hobbits so redselig sind. Also sie sind ja schon sehr verzückt von Goldbeere und sie hat Waschtag, Klischee pur und sie kümmert sich und hat das Frühstück bereitet und so. Trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, sie wird nicht, vielleicht was du sagtest, sie wird nicht so degradiert auf Frau sein und Heimchen am Herd, sondern sie tritt auch richtig in den Dialog mit denen und scheint auch recht klug zu sein. Und das ist schon auch in Ordnung.
Allein schon, weil Tom Bombadil nennt sie auch meine Herrin. Und das würde so zum Beispiel... was Mama jetzt gesagt hat, so mit dem Klischee und so, im normalen Klischee würde Tom das da nicht sagen.
Ja, aber es gibt auch diesen Schlag Männer aus den Jahrzehnten, die kriegen ja sonst auch nichts gebacken ohne ihre Frauen und sie sagen das schon auch so.
Ja, aber das ist ja allgemein so.
Ich hoffe, dass das heute nicht mehr so ist. Sonst essen wir nicht hier.
Hoffen wir auf die nächste Generation. Mio.
Es kommen ja auch noch mal Frauen, die wirklich rausbrechen aus diesem, du bist jetzt die Hausfrau oder so.
Ja, ich ahne, auf welche Frau des Reitervolks du hinaus möchtest.
Lobelia?
Kämpfen mit dem Regenschirm?
Und reitet? Oh, Luis hat... So eine krasse Theorie. Nein, Mama. Wir kämpfen mit dem Regenschirm.
Ja. Auf jeden Fall ist es eine interessante Figur, Goldbeere.
Ja, also ich denke auch, also Goldbeere ist so ganz gleich verteilt, ist wahrscheinlich auch deren so Arbeit, deren Hausarbeit noch nicht, aber es wird ja mehrfach beschrieben, dass sie zusammen den Tisch abräumen und so weiter. Das macht eben nicht nur Goldbeere, also das finde ich schon auch. Dann scheint sie ja auch ja, auf diese Fragen, zum Beispiel, wer ist Tom Bombadil, gibt es ja eine sehr, sehr tiefsinnige, tiefgehende Antwort. Er bringt ihr, das wissen wir ja auch aus dem letzten Kapitel, noch diese Lilien und er singt ja auch, das macht er jedes Jahr und sie ist offensichtlich auch eine, ja, das weiß ich gar nicht mal, ob ich das mit Frau oder so assoziieren würde, sondern ist ja auch ein übernatürliches Wesen, das beschreibt er ja auch und also in ihr finden sich schon ganz viele positive Aspekte und trotzdem ist sie auf eine gewisse Weise sicherlich auch immer noch ein Beispiel für vielleicht Frauenbilder einer gewissen Zeit. Und trotzdem finde ich es für die Zeit eben eher modern angelegt.
Aber Tom Bombadil hüpft da rum und Goldbeere wäscht und so. Und aber sie decken zusammen den Tisch und rollen zusammen ab.
Ja, gut. Er macht ja auch andere Dinge. Er kümmert sich um die Ponys. Er sagt ja, also steht es mit dem Garten und so. Also die scheinen da schon so ein Modell zu haben, wo die sich beide um die Dinge kümmern. Ist jetzt nicht nur so, dass der Tom den ganzen Tag Zeit hat, um nicht den Wald zu hopsen und da rumzusingen, sondern er muss beim Singen auch ein bisschen was arbeiten.
Ja.
Aber ich finde tatsächlich, sie ist die erste Frau, die tatsächlich so vorkommt, die auch positiv konnotiert ist.
Gut. Wir hatten ja eigentlich noch die Frage, wer ist Tom Bombadil auf dem Plan?
Mio, wer ist Tom Bombadil?
Also ich habe ein paar Theorien, ein paar, die ich unwahrscheinlich finde und ein paar, die ich einfach wahrscheinlich finde.
Aber ganz am Anfang würde ich sagen, ist wichtig zu sagen, dass man nicht genau weiß, wer Tom Bombadil ist. Also jetzt kommen Theorien, aber ist es von Tolkien oder so nicht belegt worden,
Tolkien,
wer Tom Bombadil ist.
Tolkien wollte nie sagen, wer das ist. Der streitet ja sogar alle Theorien ab zu Tom Bombadil, weil er nichts zu sagen darüber sagen wollte.
Möchtest du denn was dazu sagen?
Ja. Also es gibt ein...
Also Tolkien.
Also es gibt einmal die Theorie, dass er Eru ist, also Ilúvatar, der allmächtige Gott von Mittelerde und Ada und Ada, die Erde. Diese Theorie halte ich für irgendwie für unwahrscheinlich, weil wenn etwas dagegen spricht, dann ist es Tolkien.
Warum? Was hat Tolkien denn gesagt, was dagegen?
Einfach, ich habe gehört, dass er das abstreitet.
Und ich meine auch, dass irgendwo im Silmarillion gesagt wird, dass Eru selbst niemals die Erde betreten hat. Also kann er ja nicht Tom Bombadil sein. Aber dafür habe ich jetzt keine Quelle, aber ich meine, das gelesen zwar. Was hast du noch an Theorien?
Also es gibt noch, dass er ein Valar ist, aber auch unwahrscheinlich, weil man kennt ja alle Valar. Und dass einer auf die Erde gekommen ist und das getan hat, ist ja unwahrscheinlich, weil alle chillen ja auf Valinor rum und
ja, weiter.
Und und bleiben ja nicht auf Ada und wollen den Menschen helfen. Bei Maia finde ich es auch unwahrscheinlich, weil man kennt ja die meisten Maia, die runtergegangen ist. Auch, wenn es Sauron wäre, dann wäre es böse. Wenn es einer die Istari wäre, dann wäre es entweder nur einer der blauen Zauberer, die Welt wurde ja vor denen erschaffen und das wäre dann auch unwahrscheinlich.
Ja, weil Tom selbst sagt ja, dass er schon vor allem anderen im Grunde schon da gewesen ist. Und die von den Zauberern wissen wir, dass sie erst viel später gekommen sind, sogar erst im dritten Zeitalter.
Es gibt ja auch die Theorie, ist die Zeit.
Dass Tom Bombadil die Zeit ist, oder was?
Ja.
Die Zeit. Weil er schon als erstes da war und alles so mitgemacht hat.
So, jetzt, also diese finde ich jetzt alles, die gefallen mir jetzt nicht so gut. Jetzt komme ich zu denen, die ich irgendwie besser finde. Also einmal gibt es die Theorie, dass er sich selbst ins Buch geschrieben hat.
Du meinst, dass Tolkien Tom Bombadil ist?
Ja, er hat sich selbst in dem Buch verewigt.
Okay.
Was sagst du zu dieser Theorie? Wahrscheinlich, unwahrscheinlich?
Ich finde sie eine der wahrscheinlicheren. Dann gibt es auch noch die, halt Tom ist Tom. Halt, die finde ich am simpelsten und man kann dagegen halt auch nicht abstreiten. Weil wenn man fragt, wer bist du, dann kann man ja auch sagen, ja, ich bin der und der.
Oder was? Kennst du meinen Namen nicht?
Ja, genau das kann man sagen. Dann habe ich mir noch zwei ausgedacht. Also einmal habe ich geglaubt, ist die Natur halt im Abbild. Halt nur halt das Abbild der Natur. Und ich glaube, und meine andere, glaube ich, ist der Gesang, den die Valar, mit dem die die Welt erschaffen haben. Also er verkörpert den Gesang von den Valar zu Ada.
Hast du das gelesen oder dir selbst ausgedacht?
Mir selbst ausgedacht.
Das finde ich sehr spannend. Finde ich sehr gut. Sehr spannende Gedanken.
Kannst du das mal in einer Arbeit über, in einer wissenschaftlichen Abhandlung veröffentlichen vielleicht? Vielleicht ist das der
Durchbruch.
Der Durchbruch.
Ja, ich glaube, das waren alle, von denen ich gelesen habe.
Plus deine eigenen.
Ja, aber zu der Tom ist Tom würde ich tatsächlich eher abstreiten, weil wir wissen ja aus diesem Kapitel, dass er den Ring aufziehen kann, ohne dass der Ring irgendeine Macht über ihn übernimmt. Dass er wird nicht unsichtbar.
Aber das spricht ja nicht dagegen. Er ist einfach Tom. Und es kann ja auch sein, er ist ein mächtiger Tom.
Ja. Ja, das ist schon klar, aber...
Das mit dem mächtig ist ja ganz spannend. Also ob er wirklich mächtig ist oder ob er sich eher Macht entzieht. Ja, also das finde ich eigentlich spannend, dass er eben offensichtlich hat die Macht... Ja, die Macht des Ringes hat keine Macht über ihn, aber er scheint ja auch keine Macht über den Ring zu haben. Also es scheint ja komplett außerhalb dieser Logik zu stehen. Habt ihr weitere Gedanken zu Tom? Habt ihr selber Theorien dazu? Habt ihr auch so kluge Gedanken wie der Mio, was Tom Bombadil sein könnte? Was habt ihr euch denn so überlegt? Jetzt sag doch auch mal was, Luis.
Also du stellst mich gerade ziemlich unter Druck. Also meine Gedanken sind dazu, dass Tom ist.
Also doch, also schreitest du doch nicht ab.
Also Tom ist für mich eigentlich ziemlich klar, dass er irgendwas Besonderes ist. Vor allem durch diese Ring-Szene. Er muss irgendwas... Er ist kein normaler Hobbit, er ist kein normaler Mensch, er ist auch kein normaler Zauberer, würde ich jetzt mal sagen. Er ist nicht wie Gandalf, weil Gandalf möchte ja den Ring überhaupt nicht haben, weil der Ring zu viel Macht über Gandalf übernehmen würde und das ist ja bei Tom Bombadil gar nicht so. Das heißt, ich würde ihn höher als Zauberer stellen, so vom Ranking her. Aber was gibt's denn noch über Zauberer? Iluvatar?
Valar.
Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich vermuten, er ist über Zauberer.
Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen Team Luis, weil ich tatsächlich auch nicht mich in dieser Welt auskenne mit Valar und so weiter. Ich habe nur, um es noch mal ganz kurz zu sagen, auch das Gefühl, er ist was ganz Besonderes, eben durch diese Ringszene. Aber ich kann es nicht aufgrund meiner Unwissenheit einordnen, wo er denn herkommt. Um es plump zu sagen oder so logisch zu sagen, denke ich auch, ist er sehr naturnah, weiß nicht, ob das ein Indiz ist auf irgendeine Welt, die es da noch so gibt. Aber ich würde sagen, ein naturnah, also nah mächtig will ich noch nicht mal so sagen, weil vielleicht spielt Macht für ihn einfach keine Rolle und deswegen kann er auch bedenkenlos mit dem Ring hantieren. So auch als Unwissende.
Das ist gut, das ist sehr gut.
Finde ich auf jeden Fall, also eher auch richtig oder spannend. Eine abschließende Antwort gibt es ja vielleicht auch nicht. Aber ich habe ja stundenlang recherchiert, ja, nach Tom Bombadil. Also mit anderen Worten, ich habe ChatGPT gefragt. Und jetzt habt ihr die Wahl. Ich habe 1-2 Zitate von Tolkien und ChatGPT. Was wollt ihr zuerst?
Tolkien! Nein, zuerst ChatGPT, ja, aber dann bitte auch Tolkien.
Also, ja. Ich habe ChatGPT die wichtige Frage gestellt, wer ist Tom Bombadil? Und, also ich lese jetzt nicht die gesamte Antwort vor, aber eine Auswahl daraus. Tom Bombadil ist eine Figur in J.R.R. Tolkiens Der Herr der Ringe. Sein erster Auftritt erfolgt in Die Gefährten, dem ersten Band der Trilogie. Tom ist ein exzentrischer und mystischer Charakter, der in den alten Wald nahe dem Auenland lebt. Er scheint eine Art uralte Macht oder Wesenheit zu sein, die außerhalb der konventionellen Hierarchien von Macht und Einfluss in Mittelerde steht. Bombadil ist eher als Naturgeist zu verstehen, der als einzige Figur in ganz Mittelerde gegen den Einfluss des einen Rings immun ist. Diese Tatsache macht ihn zu einem besonders rätselhaften Charakter, dessen wahre Natur und Herkunft stets ein Mysterium bleiben. Tolkien selbst hat Bombadils Natur absichtlich mehrdeutig gelassen. In einem Brief schrieb er, dass einige Dinge in einer Geschichte besser unerklärt bleiben. In diesem Sinne dient Bombadil als Symbol für die unergründlichen Geheimnisse und die tiefe Magie der Welt, die selbst in einer so detailliert ausgearbeiteten Welt wie Mittelerde existieren. Und das Zitat, was ChatGPT womöglich meint, findet sich im Brief 144 aus dem Jahr 1954. Ein paar Rätsel muss es immer geben, sogar in einem mythischen Zeitalter. Tom Bombadil ist eines, absichtsgemäß. Und dann gibt es noch ein zweites Zitat, das ist auch etwas länger von Tolkien. Darf ich das vorlesen?
Ja. Ja.
Aus einem anderen Brief, aus dem gleichen Brief sogar. Tom Bombadil ist keine wichtige Person für die Erzählung. Ich glaube, etwas Bedeutung hat er als Kommentar. Ich meine, ich schreibe nicht wirklich so. Er ist einfach so eine Erfindung. Zuerst erschienen im Oxford Magazine um 1933. Aber er steht für etwas ein, das ich wichtig finde, obwohl ich nicht bereit wäre, dieses Gefühl genauer zu analysieren. Ich hätte ihn jedoch nicht drin gelassen, wenn er nicht irgendeine Funktion hätte. Ich könnte so sagen, so wie die Geschichte angelegt ist, gibt es eine gute Seite und eine böse Seite. Schönheit gegen gnadenlose Abscheulichkeit. Tyrannei gegen Königtum. Maßvolle Freiheit mit Zustimmung gegen einen Zwang, der längst jeden Zweck außer dem bloßen Machtstreben verloren hat, und so weiter. Aber beide Seiten, die konservative wie die destruktive, erfordern ein gewisses Maß an Herrschaft. Wenn man aber sozusagen ein Armutsgelübde abgelegt hat, auf Herrschaft verzichtet und sich an den Dingen um ihrer selbst willen ohne Bezug auf uns selbst erfreut, sie beobachtet, ihnen zusieht und sie bis zu einem gewissen Maß kennt, dann könnte einem die Frage nach dem Recht und Unrecht von Macht und Herrschaft völlig sinnlos werden. Und die Machtmittel würden ziemlich wertlos. Dies ist eine von Natur pazifistische Auffassung, die einem immer dann in den Sinn kommt, wenn Krieg ist. Und also ich finde, da findet sich schon ziemlich viel von dem, was ihr gesagt habt, drin. So ein bisschen außerhalb der Macht stehen, ne, diese Naturwesen und so. Ich fand das mit dem pazifistischen Gedanken, also Tom Bombadil, so der pazifistische Gedanken in diesem Epos ist eigentlich ganz spannend und er steht eben für eine andere Welt.
Was heißt
pazifistisch?
Ja.
Ja, friedlich, friedliebend, also Gewalt ablehnend.
Ah, okay.
Ja, also sie ist im Grunde das Gegenteil von dieser ja, auf Macht beruhende und jetzt kriegführenden Welt. Ja.
Kommt das, ich vermute, es kommt aus dem Lateinischen, ne?
Das musst du wissen, du bist der Lateiner unter uns.
Ich glaube schon. Natürlich. Dass dir das schon mal begegnet sein sollte.
Ja, Vokabeln sind nicht so meins.
Frieden.
Ja, ich weiß.
Ja, also insofern ist Tom Bombadil wahrscheinlich auch nach langem Analysieren nicht vollständig zu ergründen, aber scheint gleichzeitig auch so ein Stück weit außerhalb dieses Eposes zu stehen, aber mit einer bestimmten Funktion innerhalb dessen.
Spannend. Viel.
Viel, ja. Konntet ihr nachvollziehen, was Tolkien da über Tom Bombadil selbst gesagt hat?
Bisschen.
Bisschen?
Nee.
Du bleibst bei deinen eigenen Theorien.
Ja.
Okay.
Ja, spannend.
Wir haben die Ringszene, glaube ich, noch nicht so richtig erklärt. Wollt das einer noch mal ganz kurz nachholen?
Ja, mache ich. Also, die sitzen dann so tagsüber am Tisch und erzählen ja auch den Tag über viel. Und irgendwann kommt dann ja auch der Ring zur Sprache. Und Tom möchte den Ring gerne sehen. Also, nicht gerne, aber er fordert Frodo wirklich dazu auf, gib mir den Ring.
Das, was Frodo auch erstaunlicherweise tut.
Genau. Frodo zieht ihn aus der Tasche, gibt ihn Tom und da wird der Ring kurz, also der Ring wird größer. Was ich interessant finde, wieso er jetzt größer wird und nicht schwerer oder leichter. Und Tom hält ihn vors Auge und dann zieht er ihn auf. Und er verschwindet nicht, er wird nicht unsichtbar. Was ja am Anfang so die Hobbits, ja okay, und dann plötzlich, er verschwindet nicht. Das erstaunt die total. Tom lässt den Ring kurz verschwinden und gibt ihn dann Frodo aber wieder zurück.
Ja, und Frodo ist dann sehr misstrauisch, ne? Weil er es gar nicht begreifen kann, dass etwas, vor dem auch Gandalf großen Respekt hat, jetzt so eine Reaktion bei Tom hervorruft, eben so eine lockere, ach, ist ja, da ist ja der Ring und so. Und er muss ihn ausprobieren, ne?
Ja.
Um zu wissen, ob er es noch ist.
Ja, es geht ja, glaube ich, nicht nur darum, dass Tom so leichtfertig damit umgeht, sondern er fühlt sich auch möglicherweise auch betrogen, Frodo. Also hier ist dieses Misstrauen, was der Ring ausfügt, offensichtlich doch sehr stark. Und dieser Taschenspielertrick, den Tom da zu machen scheint, der wirft eben diesen Misstrauen wieder auf den Plan bei Frodo. Der macht doch nicht, dass der mir jetzt hier einen falschen Ring unterjubelt.
Er genau. Probiert ihn deshalb an und er wird unsichtbar. Zu großem Entsetzen von den anderen Hobbits. Und jetzt finde ich die Aktion von Frodo sehr komisch. Wieso versucht er jetzt aus der Tür rauszugehen?
Ja, er scheint sich ja zu freuen, dass es offensichtlich tatsächlich sein Ring ist, also der echte eine Ring ist und will eben gucken, wie die Reaktion ist. So verstehe ich das.
Okay, fand ich komisch, weil er hat ja eigentlich schon gemerkt, als sie erstaunt aufgeschrien.
Aber Tom hat ja noch nicht reagiert.
Ja, aber der reagiert ja.
Ja, und jetzt reagiert Tom ja dann darauf. Also ne, der zeigt ja dann sehr stark, als er dann eben sagt, hey komm, wo willst du denn eigentlich hin? Und zieh dann deinen hübschen Ring wieder aus.
Deine Hand gefällt mir viel besser ohne deinen Ring.
Dass eben Tom ihn, eben auch hier hat der Ring keine Macht über ihn. Er sieht ihn, obwohl für alle anderen ist Frodo unsichtbar. Was eben auch wieder so vielleicht ein Beleg dafür sein mag, dass er außerhalb dieser Mächte steht. Ja, und dann wollen sie eigentlich schon wieder schlafen gehen. Er sagt aber Tom noch, nee, Moment, so ganz schnell nicht. Wir müssen, also, oder er fordert ja Frodo eigentlich auf, sich nochmal hinzusetzen, weil sie müssen ja noch über den nächsten Tag reden und er muss noch dafür sorgen, dass sie den richtigen Weg einschlagen und sie sich nicht verlaufen. Und dann passiert eben das, was du, Susanne, eben schon mal gesagt hast. Er bringt ihnen dieses kleine Lied bei, mit dem sich die Hobbits dann Hilfe holen können, falls sie in Schwierigkeiten geraten.
Also, falls du jetzt auf Klassenfahrt in Schwierigkeiten gerätst, lern es noch schnell.
Okay.
Ja?
Hey, Tom. Okay, hey, Tom.
Das machst du besser offline. Ja, okay. Außerhalb der Folge.
Das, ja, das wäre vielleicht ein bisschen langweilig.
Also eine Frage haben wir von Instagram schon beantwortet. Also zumindest haben wir versucht, sie zu beantworten, nämlich wer oder was ist Tom Bombadil, beziehungsweise was glauben wir, was er ist? Du hast ja die verschiedenen Dinge schon eingebracht, du auch, so Luis, und wir eigentlich alle. Dann, ob wir einen Gast haben, wurden wir gefragt. Das ja, rein zufällig haben wir einen.
Mama Hobbit, beantworte mal kurz die Frage, haben wir einen Gast oder nicht?
Ja, ich bin da. Ich war da.
Hurra. Hast du auch die Frage gestellt? Ich habe es gesehen.
Und dann haben wir eine dritte Frage bekommen von den Jungs von Hör die Ringe. Und zwar den Deutschunterricht-Klassiker, was will uns Tolkien damit sagen?
Mit diesem gesamten Kapitel, meinen Sie?
Ja, ich glaube, mindestens das wollen Sie wissen. Vielleicht wollen Sie sogar noch mehr wissen.
Tolkien wollte einfach mal eine lustige Figur und noch im Hobbit-Thematik bleiben. Also, Herr der Ringe, offenbar ist Herr der Ringe noch ein bisschen zu spannend. Auf jeden Fall möchte ich jetzt auch noch ein bisschen was wie im Hobbit einbauen.
Ja, dann haben wir ja schon, also ich glaube, die Frage, was will er uns damit sagen, ist eben auch damit zu beantworten. Vielleicht kann man das eben auch gar nicht so genau sagen, weil ja Tom nicht so ganz erklärlich ist. Und dann fließt vielleicht auch so ein bisschen was seines Glaubens auch nochmal hier ein, ohne das jetzt überstrapazieren zu wollen. Aber dieses Übernatürliche und Unergründliche, was hier drin ist, finde ich schon auch, mag man eben auch mit einem religiösen Aspekt erklären. Und ansonsten gebe ich die Frage einfach zurück. Liebe Jungs von Hör die Ringe, ihr seid viel schlauer als wir, ihr macht das schon ganz lange. Sagt uns doch, was Tolkien uns damit sagen will.
Ich meine, man könnte jetzt auch mal euch fragen, wie geht's denn jetzt weiter, ohne zu spoilern. Aber ist es nicht vielleicht auch ein bisschen, da habe ich absolut keine Ahnung, ich bin noch nicht weiter als dieses Kapitel, ist es auch so nochmal die Ruhe vor dem Sturm? Geht's jetzt mal los? Nee, also sie wandern jetzt noch eine ganze Weile.
Ja, und es kommt noch ein kleiner Streifenwald, nenne ich es mal.
Streich.
Was meinst du, ein?
Streich vom Wald.
Ein Streich vom Wald?
Nein, jetzt aber ein Streich im Wald.
Nein, Wald haben sie jetzt hinter sich gelassen, aber ja, weitgehend ja. Schon. Aber in der Natur, meinst du, passiert jetzt noch was?
Ja.
Oder? Ja, doch, es kommt jetzt, ich würde sagen, es kommt jetzt näher. Also im nächsten Kapitel, ohne da vorwegzunehmen, wird es auf jeden Fall passiert was. Okay. Vielleicht sagen wir es erstmal so, da passiert was. Und im Moment bewegt sich das so ein bisschen in Wellenbewegung. Das finde ich aber schon die ganze Zeit. Es gibt so dieses Kapitel, wo sie wandern, wo eigentlich nichts passiert. Und dann kommen die schwarzen Reiter, die Bedrohung. Dann sind sie in Krickloch, dann sind sie wieder für eine Nacht sicher. Dann wandern sie wieder weiter und dann kommen sie in diesen alten Wald oder dann gehen sie in den alten Wald, wo es eben gefährlich wird und dann sind sie bei Tom Bombadil und jetzt geht wieder was los und dann gibt es wieder einen Augenblick, eine Pause und so. Aber die Pausen werden weniger und die Dramatik nimmt zu.
Weil ich finde, es ist ja egal, ob Roadtrip, Roadmovie oder die Erzählung einer Reise auch meistens notwendig, ne? Wenn man halt jetzt einfach mal die Kapitel für sich betrachtet, du nennst es Wellenbewegung, dass es solche Kapitel gibt, die immer wieder Ruhe reinbringen und gar nicht, sag ich mal, das Ganze so vorwärts treiben, was jetzt noch passiert. Und ich glaube, dafür ist dieses Kapitel perfekt.
Ja, denke ich auch, das stimmt, auf jeden Fall.
Und ich glaube, wenn sie ja jetzt durch den alten Wald gegangen wären, ich glaube, sie braucht ein bisschen auch den alten Weidenmann. Man braucht dann auch Tom Bombadil. Ich glaube, das braucht man, damit man weiß, oh, jetzt ist er ernster beim Weidenmann. Und dann so, wie sollen die denn jetzt wieder rauskommen? Ich hätte jetzt keinen Bock, die da drinnen zu lassen. Und dann sind es nur noch zwei, sagt sich Tolkien. Dann muss jetzt ein Retter kommen.
Weißt du, er hat sich selbst in so eine Bredouille geschrieben, Mist, jetzt stecken die beiden Hobbits in der Weide.
Ja,
da muss ich mal rein.
Wenn ich die jetzt nicht rette, dann wird es ziemlich eng bis zum Ende des Buches.
Ja.
Ich brauche die noch.
Ja.
Und dann hat der Tom Bombadil erfunden.
Ja.
Ja, das ist die wahrscheinlichste Erklärung.
Das ist schön, ja.
Aber nochmal um die Frage, was will uns Tolkien damit sagen? Die Natur spielt auch eine sehr große Rolle. Vielleicht will er uns auch irgendwas zur Natur sagen, sodass, ne, jeder Baum einen eigenen Willen hat.
Oder ein Gefühl.
Dass die Natur nicht uns gehört, sondern dass sich die Pflanzen sich selbst gehören.
Das sagte ich ja mit dem anbeginnenden Zitat ja auch schon. Ne? Genau das ist ja auch eine Aussage, weswegen ich mich für dieses Zitat entschieden habe, weil mich das schon beeindruckt habe. Da gehe ich mit, Luis. Also Natur spielt eine ganz große Rolle. Und es ist auch nochmal gespickt tatsächlich mit, ja, wenn man euch so beobachtet, Zukunftsvisionen. Ne? Also vielleicht, was man als Erstleser noch gar nicht so greifen und begreifen kann. Aber es hat ja anscheinend schon auch eine Bewandtnis, diese Fährten zu setzen. Und auch wahrscheinlich rückblickend nochmal an dieses Kapitel zurückzudenken. Ich finde das nicht unwichtig, auch wenn es ein ruhiges Kapitel ist.
Es ist auf jeden Fall, ich glaube, diejenigen, die wirklich Tolkien-Experten sind oder das noch viel, viel besser kennen als wir, es ist ein Kapitel, was in beide Richtungen im Grunde ziemlich viele Pfade auswirft oder anlegt. Also bis in die früheste Vergangenheit der Welt im Grunde, weil Tom Bombadil ja schon so alt ist und im ersten Zeitalter ja schon vor allen überhaupt sonstigen Lebewesen eben gewesen ist, bis hin eben in die Zukunft dessen, was noch vor uns liegt in der Geschichte. Und das macht es, finde ich, auch ganz, ganz reizvoll, einfach zu lesen, weil man diese ganzen Andeutungen darin ja einerseits vielleicht erkennt, aber auch vielleicht auch vermuten kann. Nicht jede davon ist ja so ganz sicher. Ne? Manche sind auch vielleicht eher undeutliche Pfade. Noch was zum Kapitel?
Von meiner Seite aus nicht. Nein.
Bei mir auch nicht.
Okay, dann wollen wir mal zur Bewertung kommen.
Mhm. Sehr gerne. Darf ich anfangen?
Ja.
Hast du dir Gedanken gemacht?
Nein.
Ich war gerade ganz kurz in Sorge.
Los. Ich mache mir jetzt einfach Gedanken.
Ja.
Also, es war, wie wir ja jetzt schon mal so ein paar Mal gesagt haben, so ein Absacker-Kapitel, so ein bisschen so runter. Warum lachst du jetzt?
Klingt sehr negativ.
Weil ein Absacker-Kapitel, würde ich mir ganz am Ende vorstellen.
Es ist ein Kapitel zum Runterkommen. Und das gefällt mir auch ganz gut so. Ne? Wir erfahren auch so ein bisschen mehr so was kommt noch, weil wir erfahren von den Hügelgräbern. Und ich kann mir vorstellen, dass das nochmal eine Rolle spielen wird. Das habe ich ja auch schon gelesen. Aber da wird schon mal so ein bisschen vorweggegriffen, was das überhaupt ist. Und wir lernen die beiden Personen Goldbeere und Tom Bombadil besser kennen. Und das gefällt mir sehr gut, so neue Charaktere. Es passiert so indirekt mehr, also wir erfahren was. Obwohl man immer am gleichen Ort ist, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich würde einfach mal 7 von 9 geben.
Okay, wer mag weitermachen?
Ich finde das Kapitel sehr, sehr gut. Ich mag Tom Bombadil richtig gerne. Ich mag auch irgendwie das Haus. Ich mag das Erzählen. Und ich mag auch die Art, wie er redet. Und ich mag diese ganzen Gedichte. Und ich finde halt auch cool, dass es den gibt. Und der jetzt nicht rausgeflogen ist, wie Tolkien es gemacht hätte.
Du meinst anders, als es Tom Bombadil im Film erging?
Ja. Und deswegen gebe ich wirklich eine 9 von 9 Gefährten.
9 von 9.
Okay, Höchstwertung.
Ja. Stark, starkes Kapitel also. So, einer von euch beiden jetzt mal. Ich würde mal sagen, dass Mama jetzt mal weitermacht. Mama.
Du darfst entscheiden, du bist ja Gast, du darfst dir das aussuchen.
Ja, der Gast kann auch mal als letztes bewerten, okay, oder?
Dann Papa, los.
Ja.
Also sag, komm, mach. Ich möchte was hören, Papa.
Ich komme ja nicht zu Wort.
Nein, keine Ausreden jetzt.
Ich komme hier zu Wort.
Ich möchte jetzt auch mal was sagen.
Wir wollen nie, dass ich was sage.
Komm, jetzt sag.
Gut. Willst du mehr hören?
Ja, ein bisschen.
Mehr. Luis, wie war es in der Schule?
Gut. Nein, das ist Mio, das ist Mio.
Ja, du sagst gar nichts.
Ich erzähle wenigstens, was passiert ist, was ich für Fächer hatte, was ich für Arbeiten zurückbekommen habe oder so. Das erzähle ich wenigstens.
Ja, das war bei mir seit dem ersten Schultag an so. Wie war es in der Schule? Gut.
Dir fertig. Gegenüber. Ich erfahre ganz viel.
Das spiegelt einiges wider.
Das liegt daran, dass ich das dann schon mal erzählt habe. Und beim Abendessen, wenn dann Papa kommt, dann ich habe keine Lust, Sachen zweimal zu erzählen.
Ja, aber ich erinnere dich daran. Ich habe dich gestern von der Schule abgeholt. Auf dem Weg vom Schultor nach Hause habe ich dich gefragt, wie war es in der Schule? Die Antwort war genauso gut. Da kannst du es Mama noch nicht erzählt haben. Und das ist unser Ritual inzwischen. Ja, ich frage dich. Und die Antwort ist gut und dann war es das im Grunde.
Und ich bin oft die zweite nach Papa zu Hause.
Und auch wenn Papa mal nicht früh zu Hause ist, sondern Mama mit dir nach Hause kommt, frage ich dich auch, wie war es in der Schule? Gut, ich möchte aber nicht mehr erzählen.
Heißt ja.
Ja.
Gut, also seid froh, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, dass das hier, dass Mio hier nicht solche Antworten gibt, da wäre der Podcast nämlich ziemlich kurz. Ja, also ich finde es auch ein gutes Kapitel. Es passiert ja so im reinen Tun passiert nicht so viel, aber ich mag auch die Figur von Tom Bombadil total gerne und sie fällt auch wirklich aus diesem Rahmen heraus, den wir sonst eigentlich kennen. Ich mag Goldbeere auch. Tatsächlich. Ich finde es schön, dass hier endlich mal eine Frau als Charakter mit reinkommt. Schade ist, ohne das jetzt vorwegzunehmen, aber ich glaube, es ist nicht ganz überraschend. Allzu viel Bedeutung in der weiteren Geschichte hat sie nicht mehr. Tolkien hat ja selbst in einem Zitat auch zu Tom Bombadil schon gesagt, er ist kein wichtiger Charakter für diese Erzählung. Also in der Welt vielleicht schon. Davon erfahren wir aber nicht so viel. Aber hier ist sie nicht, sind sie beiden nicht mehr so wichtig. Ich mag diese Stimmung, die in diesem Haus herrscht. Ich mag dieses Bewusstsein darüber, dass hier so eine Art von Refugium, ein sicherer Rückzugsort ist, in dem die Hobbits sich gerade befinden. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das fühle ich so tatsächlich auch. Und insofern bin ich auch mit einer guten Bewertung dabei. Es ist schwierig, das in Zahlen zu fassen. Also 9 von 9 kann ich nicht geben, will ich nicht geben. Ich bewege mich so bei Luis, bei einer 7 von 9.
Wir verstehen uns.
Dann nehme ich meine Bewertung mal vorweg und reihe mich dazwischen ein. Bei mir ist es eine 8 von 9. Ich mag dieses Kapitel sehr gerne. Ich mag die Charaktere, die dran vorkommen. Ich mag den Aspekt der Nacht. Ich mag den Aspekt der Natur. Ich mag das, was mit diesem Ring passiert, dass er einmal nicht diese Macht ausübt. Ich mag die Andeutung. Ich mag, dass wir an einer Stelle sind auf dieser Reise und dann noch an diesem gemütlichen Ort. Und ich mag die Art und Weise, wie es erzählt wird, nämlich sehr, sehr, so dass man es sehr gut nacherleben kann. Und deswegen ist es bei mir eine 8 von 9, aber deswegen auch, weil ich dachte, nee, ich bin jetzt zum zweiten Mal hier und vielleicht tauche ich ja nochmal irgendwann auf. Diese 9 von 9, vielleicht kommt sie leider nie zum Einsatz, das weiß ich nicht, aber es ist einfach nur eine 8 von 9, weil ich denke, naja, vielleicht muss ich noch ein bisschen Platz von oben haben. Ich verstehe Mio aber sehr, sehr gut. Ich fühle mich in diesem Kapitel auch sehr wohl.
Also ein durchweg positives Kapitel, bei allen gut bewertet. Sehr schön.
Ja, ich danke, dass ich nochmal eingeladen wurde. Mio hat ja gesagt, ich war auch im Kapitel 7 des Hobbit da. Stimmt. Dann komme ich in Kapitel 12 wieder, habe ich daraufhin geantwortet und da hat er mir abgeraten.
Weil es da Elrons Rat ist. Okay.
Also es wird spannend bleiben, wenn ich das nächste Mal hier bin. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit eurer Volljährigkeit und ich fand es sehr schön bei euch. Vielen Dank.
Schön, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank. War uns eine Ehre.
Das war's mit der Folge.
Moment, ich muss noch was loswerden. Darf ich?
Ja. Ja.
Und zwar muss ich einmal politisch werden. Darf ich?
Na klar, mach.
Na, wir hatten doch schon den Pazifismus hier.
Ja, mach. Genau. Und in diesem Sinne, ganz wie Tom Bombadil vielleicht den Pazifismus geprägt, geht es ja gerade auch da. Nein, ich muss anders anfangen. Wir erleben gerade in der Gesellschaft, finde ich, was einerseits ganz Erschütterndes mit dem aufgedeckten Geheimtreffen der AfD-Vertreter und anderer rechter Gesinnungsgenossen, was ganz Gefährliches. Aber auf der anderen Seite erleben wir auch was ganz Ermutigendes, finde ich, und zwar die Demonstrationen, die in ganz Deutschland stattfinden gegen eben Rechtsextremismus und rechte Hetze und so weiter. Und deshalb will ich einmal dazu aufrufen, daran teilzunehmen. Sucht euch in eurer Region eine Demo, geht dahin, nehmt Freunde mit, Verwandte, wen auch immer, eure Kinder, eure Eltern, eure Oma, alle dürfen bitte auf die Straße gehen und zeigen, dass die schweigende Mehrheit nicht mehr schweigt und eben wirklich eine Mehrheit ist.
Genau. Sehr gut.
3 von 4 werden das morgen schon machen.
Und der andere befindet sich auf der Piste.
Ich doch auch nicht. Doch,
ja, mir. Können wir drüber reden.
Du gehst. Ja, das Problem ist, ich würde auch mitkommen, wenn ich nicht auf der Piste wäre, wenn ich morgen nicht Skifahren wäre.
Diese Klassenfahrten immer.
Ja, ne?
Immer dann, wenn es gesellschaftspolitisch wichtig ist.
Wirklich. Aber bist du irgendwo auf dem Berg?
Aber Papa, ich kann nächsten Sonntag mit dir zu deiner Demo gehen.
Zu meiner Demo.
Zu deiner eigenen Demo. Für Jens.
Nee, genau. Wir gehen morgen zu einer Demo und nächsten Sonntag beteiligen wir uns an einer weiteren Demonstration, einer Kundgebung gegen rechts. Und das würde mich freuen, wenn das viele von euch auch machen würden.
Lasst uns das Auenland behalten.
Ja.
Ja.
Schützen.
Das ist der Slogan. Lasst uns das Auenland behalten.
Für morgen können wir ja noch ein Banner gestalten. Lasst uns das Auenland. Auch im Auenland herrschte Demokratie oder so.
Nee,
ich glaube nicht, oder?
Ich glaube auch nicht.
Wir müssen es ja auch nicht übertreiben mit den Vergleichen an der Stelle.
Ja, okay.
Aber Frieden und Freiheit ist im Auenland wichtig. Und dafür kämpfen ja auch Frodo, Merry, Pippin und Sam und viele andere. Und wir tun das mit vielleicht weniger Gefahren, wenn wir morgen oder in den nächsten Tagen und Wochen uns an Kundgebungen gegen rechts beteiligen.
Tolkien war ja auch jemand, der gegen rechts war. Er hatte auf jeden Fall sein Buch in Deutschland aufgrund des Aria-Gesetzes nicht veröffentlicht, solange er einen Aria-Nachweis geben musste.
Der Brief ist grandios, das stimmt.
Sehr gut.
Tatsächlich kann ich aber auch noch vielleicht einen Vergleich ziehen oder einen Punkt dazu einbringen. Und zwar, es ist halt wie bei Tolkien, ne? Nicht immer sind die einfachen Antworten die richtigen. Und das gilt auch für unsere Demokratie. Also fallt nicht auf die einfachen Antworten rein.
Ich hatte eben sowas wie eine Art, macht es wie die Gefährten, seid gegen den einen Herrscher oder so.
Ja.
Aber wir sind ja noch nicht die Herrscher und sollen es ja auch nicht werden.
Bevor wir jetzt ins politische Labern kommen, hören wir auf, oder?
Ja,
genau. Machen wir hier einen Punkt.
Punkt aus Ende. Dankeschön fürs Zuhören. Der Geburtstag ist schnell vorbeigegangen, so wie fast jeder Geburtstag immer vorbeigeht. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Und wir sagen bis
Gandalf.